Es heißt ja, dass eine Rede das Thema erschöpfen soll und nicht die Zuhörer. Ich bin mir sicher, dass ich heute dieses Thema nicht wirklich erschöpfend behandeln kann. Ich hoffe aber zumindest, dass Sie, liebe Freunde, nicht erschöpft hinausgehen, sondern ermutigt. Ermutigt zwar zu glauben. Ermutigt zu glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Darum geht es heute. Die Basis unserer Beziehung mit Gott ist der Glaube, das haben wir in diesen letzten Vorträgen deutlich gesehen. Aber was ist mit Glaube genau gemeint? Und wie kann so ein Glaube bei mir in meinem Leben entstehen? Und was ist der Inhalt? Was soll ich genau glauben? Was ist genau der Inhalt des Evangeliums, das ich glauben soll? Das sind diese drei Fragen, die ich heute mit Ihnen behandeln werde. Was ist in der Bibel, was ist im Neuen Testament gemeint mit dem Thema Glauben, Glauben an Jesus Christus? Wenn ich das Ziel nicht kenne und wenn ich keine klare Vorstellung habe davon, was das Ziel ist, dann kann ich es auch nicht erreichen. Und so, wenn wir keine klare Vorstellung darüber haben, was Glauben ist, dann kann ich auch nicht wirklich echt glauben. Zunächst, das Wort Glauben hat unterschiedliche Verwendung in der deutschen Sprache. Eine Verwendung ist die Bedeutung von vermuten. Ich glaube, ich denke, es könnte sein, ich weiß nicht genau, ich glaube. Und hier hat Glaube die Bedeutung von vermuten. Es gibt verschiedene Redewendungen, die das Wort Glauben beinhalten und da hat es jedes Mal auch eine andere Bedeutung. Da heißt es zum Beispiel, der hat dran glauben müssen. Ja, das bedeutet natürlich, der ist gescheitert oder der ist gar gestorben an einer Sache. Ja, oder ich glaube, der Hase kriegt ein Ei oder ich glaube, mein Holzbein kriegt Äste oder sowas. Glauben drückt da irgendwie Verwunderung aus. Andere verwenden das Wort Glauben und setzen es gleich mit einem Gefühl. Glaube, ich fühle, dass ich das glaube und ich stelle mir vor und so weiter. Und Glaube wird hier gleichgesetzt mit einem Gefühl. Das deutsche Wort Glauben hängt eng zusammen und hat seine Wurzel eng gemeinsam mit diesem Wort geloben. Wir kennen die Angelobung, wir kennen die Verlobung und hier kommt auch das Wort Glauben, geloben, Glauben her. Und da hat das Wort Glauben jetzt diese Bedeutung einer Verbindlichkeit, die Bedeutung von Loyalität, hier hat das die Bedeutung von auf jemand trauen, von Treue. Und deshalb steht auch im Duden, ich habe da nachgeschaut, was bei Glauben steht, ist recht interessant, da steht ganz einfach nebenbei, Glauben heißt, sich auf jemand verlassen, auf jemanden bauen, auf jemanden zählen, jemanden Vertrauen schenken. Und das ist genau die Art und Weise, wie Glauben im Neuen Testament verwendet wird. Und es ist dieser Glaube, dieses Vertrauen, dieses sich auf Jesus Christus verlassen, auf ihn bauen, dieser Glaube ist es, der selig macht. Wir kennen ja diesen Ausdruck, wer es glaubt, wird selig. Und das ist eigentlich eine verkürzte Form von einem Bibelvers, so wie Luther das übersetzt hat in Markus Kapitel 16. Da heißt es, wer glaubt und sich taufen lässt, wird selig. Wer es glaubt, wird selig. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet oder selig, wie Luther es übersetzt. Wer aber ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt werden. Es ist dieses auf Christus sich verlassen, das er rettet. An einer anderen Stelle im Neuen Testament wurden die Apostel gefragt von einem Römer, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und der Apostel Paulus und Silas, sein Begleiter, antworten ihm, und sagen, glaube an Jesus den Herrn, dann wirst du gerettet werden. Der Glaube macht selig und es ist dieser Glaube, dieses tiefe Vertrauen auf Christus und diese tiefe Gewissheit, die darin gegründet ist, dass man eben auf Christus vertraut, dass man sich ihm anvertraut. Ich persönlich habe nie geahnt, früher in meinem Leben, dass so ein Vertrauensverhältnis mit Christus, mit Gott, überhaupt möglich ist, dass man mit Gott in einem solchen Verhältnis leben kann. Gott geht es nämlich nicht darum, dass wir ein bisschen Religion absolvieren. Es geht ihm darum, dass wir ihm vertrauen, dass wir auf ihn bauen, dass wir ihm die Treue halten, dass wir ihm loyal sind. Und in diesem Vertrauen ist Geborgenheit und in diesem Vertrauen ist Gewissheit und Sicherheit. Das ist so wie in einer gesunden Ehe. Da vertraut man auch einander. Und dieses Vertrauen gibt Sicherheit. Und ohne Vertrauen und ohne das Aufeinanderbauen gibt es keine Sicherheit. Sicherheit ist nur durch Vertrauen möglich. Stellen wir uns vor, ein Ehemann geht auf Reisen. Ja, wie kann er sicher sein, dass seine Frau ihm treu bleibt? Nehmen wir an, er würde einen Privatdetektiv anstellen und der beobachtet seine Frau und der berichtet ihm jeden Abend oder jeden Tag einmal, ihre Frau ist ihnen treu. Würde ihm das Sicherheit geben? Würde ihm das ruhig schlafen lassen? Ich glaube nicht, es sei denn, er vertraut dem Detektiv, denn es könnte auch der Detektiv was haben mit seiner Frau. Also er muss vertrauen, entweder der Frau oder dem Detektiven, wenn er Sicherheit haben will und wenn er Sicherheit empfinden will. Und wir sehen, dass eine gesunde Beziehung nur auf der Basis von Vertrauen überhaupt möglich ist. Und wir sehen, dass Misstrauen, Unglaube, Skepsis Beziehung zerstört, genauso wie ein Vertrauensbruch eine Beziehung sehr stark belastet. Auf Gott vertrauen, das heißt in einem kindlichen Vertrauensverhältnis zu Gott stehen, wie ein Kind seinem Vater vertraut. Und darin gibt es Gewissheit und darin liegt Sicherheit. Jesus spricht zu seinen Jüngern von diesem kindlichen Vertrauen. Ich zitiere eine Stelle in Matthäus 7, da wo er zu seinen Jüngern sagt, bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan. Und dann bringt er ein Beispiel. Oder welcher Mensch unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bitten würde, ihm einen Stein geben wird. Und wenn er ihn um einen Fisch bitten würde, ihm eine Schlange geben wird. Wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Und hier setzt Jesus voraus, dass diejenigen, die an ihn glauben, die sich sozusagen mit Jesus verbunden haben, in einem Kind-Vater-Verhältnis zu Gott stehen und dass sie wie irdische Kinder zu ihrem Vater, sie zum himmlischen Vater kommen, im gleichen Vertrauen, dass sie von ihm Gutes bekommen. Und er ermutigt sie, so wie ein Kind, ganz kindlich im Vertrauen zu Gott zu kommen. Und dieser Glaube ist ganz etwas anderes als der Aberglaube. Manche verwechseln Glauben mit Aberglauben. Aberglauben ist ein Glaube, der sich nicht auf den lebendigen Gott bezieht. Aberglaube ist ein Glaube, der sich nicht auf Gott bezieht, sondern auf einen Abgott. Aberglaube ist das starke Vertrauen auf etwas, was nicht Gott ist. Es ist das Vertrauen auf etwas, was Gott nicht gesagt hat, was Gott nicht verheißen hat. Es ist das Vertrauen auf etwas, aus das der menschlichen Vorstellungswelt kommt. Zum Beispiel ein Hufeisen auf dem Auto, wenn es richtig montiert ist, bringt Sicherheit, oder? Das bringt Glück, das gibt Bewahrung. Niemand kann aber über das Eisenstück von einem Schmied angefertigt eine Beziehung zum Schöpfer der Welten aufbauen. Und Gott hat auch niemals gesagt, dass wer so ein Eisenstück vorne drauf hat, der wird bewahrt. Und wer es dann trotzdem glaubt und sagt, ich glaube trotzdem, dass es hilft, der ist abergläubisch. Dasselbe gilt für allerlei Maskottchen, für Talismane, irgendwelche magischen Formeln, Gegenstände, Ereignisse. Oh, schwarze Katze ist über den Weg gelaufen, bringt Unglück. Oh, am Freitag, den 13. auch noch. Im 13. Stock im Hotel, Wahnsinn. Die Bräuche und Variationen dieses Glaubens, und es ist ein Glaube, sind sehr unterschiedlich und von Gegend zu Gegend sehr verschieden, manchmal auch widersprüchlich, aber das Prinzip ist immer dasselbe. Man vertraut auf etwas, was nicht Gott ist. Und man vertraut auf etwas, was Gott nicht gesagt hat, sondern was aus der eigenen menschlichen Vorstellungswelt kommt. Und oft widerspricht diese menschlichen oder widersprechen diese menschlichen Vorstellungen direkt dem, was Gott meint und was Gott gesagt hat. Das Horoskop, ein sehr beliebter Anhaltspunkt für viele Leute, ein klassischer Aberglaube. Egal wie stark diese Überzeugungen auch sein mögen und wie fest, dass man auch daran glaubt, dass diese Dinge helfen, diese Dinge beziehen sich nicht auf den lebendigen Gott, sondern auf einen Abgott. Auf etwas, was der Mensch sich selber gemacht hat. Und dieser Glaube lebt nicht von dem, was Gott gibt, nicht von dem, was Gott ist, bezieht sich nicht auf Gott, sondern von dem, was Menschen von Gott denken. Das leugnet nicht, dass dieser Aberglaube nicht auch gewisse Erfahrungen macht. Der Glaube versetzt bekanntlich Berge, er hat eine gewisse Dynamik in sich, befähigt Menschen, Dinge zu tun, die sie ohne diesen Glauben nicht tun könnten, aber gerade weil sie durch diesen Glauben so beflügelt sind, heißt das noch nicht, dass sie in Verbindung stehen mit dem lebendigen Gott. Dies ist nicht mit dem Glauben in der Bibel gemeint, der rettet. Der rettende Glaube ist ein tiefes Verbundensein mit Christus. Wenn wir Glauben mit Aberglauben verwechseln, dann ist das ein Hindernis, um echt glauben zu können. Vielfach verwechseln Menschen echten Glauben mit Aberglauben und dann bleiben sie an Gegenstände und Handlungen gebunden und sind nicht an die Person des lebendigen Gottes gebunden. Und manche werden durch dieses Irrationale abgeschreckt und denken, eigentlich kann ich nicht glauben. Glaube steht dann im Gegensatz zur Vernunft und wird daher abgelehnt. Also man darf Glaube nicht mit Aberglaube verwechseln. Eine Vertrauensbeziehung zu Gott kann ich nur dadurch aufbauen, dass ich mich auf das verlasse, was er sagt und wie er ist. Und die Frage ist nun, die zweite Frage, die wir uns stellen wollen heute Abend ist, wie kann so ein Glaube bei mir entstehen? Wie kann bei mir so ein Glaube wachsen? Ich möchte auch da wieder ein wenig ausholen. Ja, warum ist er nicht automatisch da bei jedem Menschen? Warum sind da Schwierigkeiten da überhaupt, dass so ein Glaube entsteht? Warum fällt es schwer, Jesus auf diese Weise zu vertrauen? Und ich denke, es gibt einige Gründe, es gibt mehrere Gründe, ich möchte nur einige wenige anführen. Eines ist unser Umfeld des Unglaubens. Ich persönlich hätte nie gedacht, dass ich je glauben würde. Ich persönlich bin in einer Atmosphäre groß geworden, in der es einfach lächerlich erschien, an Gott zu glauben. Und ich kann Menschen verstehen, die es völlig unmöglich finden, an Gott zu glauben. Ich kann verstehen, wenn man geradezu verlegen ist und es einem geradezu den Atem raubt und verschlägt, wenn man mit dem Thema Glauben konfrontiert ist. Bis zu meinem 26. Lebensjahr hatte ich nie eine tiefe Berührung mit dem Glauben und ich konnte deshalb gar nicht denken, dass dieser Glaube oder das Thema Glaube für mich eine Bedeutung haben könnte. Und ein Grund, warum Glauben für viele Menschen schwierig ist, weil sie nie wirklich in Berührung gekommen sind mit dem Glauben, sondern sie sind nur mit dem Unglauben in Berührung gekommen. Und was die Leute sagen, ah, das stimmt alles nicht und das sind alles Märchen und so weiter. Und wenn man immer nur da mit dem Unglauben in Berührung ist, dann wächst schwer der Glaube. Und wenn da in solchem Umfeld dann irgendjemand von Gott erzählt, dann ist das irgendwie fremd. Und dann kann man das gar nicht richtig einordnen. Wir leben, und ich habe das letzte Mal schon ein wenig angedeutet, wir leben in einer Welt heute, die ständig so tut, als ob es Gott im Grunde gar nicht gäbe. In unserer aufgeklärten Welt herrscht eine Atmosphäre, in der es ein wenig lächerlich erscheint, an Gott zu glauben, Jesus, diese Dinge ernst zu nehmen. Hineingeworfen in einen Orkan von interessanten Informationen sind tausend aufdringliche Stimmen, die auf uns einströmen wie ein Sturm. Die moderne Technik flimmert uns Millionen von Bildern ins Haus und ins Herz. Unzählige Informationen wollen verkraftet werden. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und Gott kommt in all diesem Getöse nicht vor. Und da bekommt man ja, obwohl es gar nicht direkt gesagt wird, unweigerlich den Eindruck, den gibt's doch gar nicht. Und instinktiv erfassen wir, dass wenn es Gott gäbe, wenn Gott wirklich Gott ist, dann müsste er die Mitte sein, dann müsste er das Zentrum sein, dann müsste man doch von ihm hören. Und dann müssten die Leute doch von ihm reden und dann müsste doch mehr von ihm die Rede sein. Dann kann er doch nicht ein Randthema sein. Und wenn dann plötzlich doch irgendjemand einmal von Gott redet, in einer solchen Atmosphäre aller anderen Informationen, dann ist das für uns fremd. Dann ist der wie von einem anderen Stern und man denkt, das darf doch wohl nicht sein. In der heutigen Zeit glaubt jemand sowas. Liest er keine Zeitung? Sieht er nicht fern? Hat er noch nie was von Wissenschaft gehört? Gibt's ja nicht. Ich kenne diesen Zustand aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe das alles durchlebt und ich habe so gedacht. Ich kenne die Situation des Unglaubens. Ich habe auch einmal so gedacht. Und der Grund, warum ich so gedacht habe, war, weil ich in dem Umfeld war, wo ich nichts anderes gehört habe. In Wirklichkeit haben wir uns aber eine Umwelt geschaffen, die auf das Äußere gerichtet ist. Wir sind festgelagert auf dem Blanken der Oberflächlichkeit und wir tun so, als ob es das Eigentliche gar nicht gäbe und den Eigentlichen nicht gäbe. Und wer da von Gott redet, der ist nicht normal. Darum ist es schwer zu glauben. Ein anderer Grund, warum es irgendwie schwierig ist, dass Glauben entsteht, ist der, dass die Berührungen, die mit dem Glauben sind, relativ oberflächlich sind. Jetzt ist wieder bald Weihnachten. Die Weihnachtsdekoration wird überall hochgefahren. Stille Nacht, heilige Nacht dröhnt aus den Lautsprechern in den Kaufhäusern. Man kommt mit Fragmenten des Christentums in Berührung. Aber vielfach reicht das nicht tiefer als zu einer sentimentalen Stimmung. Und das ist nicht der Glaube, wovon die Bibel spricht. Ein wenig Weihrauch, ein wenig weihnachtliche Musik, schönes Gefühl, Stück weit, das geht nicht wirklich tief. Das bleibt an der Oberfläche, das bleibt ein Stück weit in der Sentimentalität hängen. Und da entsteht nicht der Glaube, von dem Jesus redet, der rettet. Der Glaube, der mit Gott verbindet. Und ein anderer Grund, warum es schwer ist, zu glauben, hängt damit zusammen. Das ist, weil es viele Vorurteile über den Glauben gibt. In einem solchen Klima des Nichtglaubens und christlicher Oberflächlichkeit, da ist ein Nährboden und da wachsen viele Vorurteile über den Glauben heran. Und über Gott und all das, was mit Christentum und so weiter zusammenhängt. Albert Einstein hat einmal gesagt, es ist leichter, ein Atom zu zertrümmern als ein Vorurteil. Ein Vorurteil ist nämlich ein Urteil. Ein Urteil, das gefällt wird, ohne die Sachlage oder die Person genau zu kennen. Man steckt diese Sache oder diesen Menschen in eine Schublade. Die Schublade wird geschlossen und diese Schublade sind wie Särge, Deckel zu, begraben, ein für alle Mal Schluss. Das ist ein Vorurteil. Und so gibt es viele Vorurteile über den Glauben. Oh, die Bibel ist voller Abschreibfehler. Natürlich, das kann nur jemand behaupten, der die Sachlage überhaupt nicht kennt und der keine Ahnung hat, wie die Dinge wirklich liegen, aber Dennoch geben sich viele mit diesem Argument bereits zufrieden, forschen nicht länger nach, Deckel drauf, Sarg weg, beseitigt, nächstes Thema. Religion ist Opium für das Volk. Die Frommen sind alles nur Heuchler und so weiter. Viele Vorurteile. Und in einer Atmosphäre, in der man Gott mehr oder weniger ausklammert, geben sich Menschen mit einem Vorurteil zufrieden. Sich erledigt, ein orientalisches Märchenbuch, legen wir es weg. Dann ist diese peinliche Sache vom Tisch. Dann können wir uns unserem Leben zuwenden, können unser Leben leben, wie wir wollen. Und so verhindern Vorurteile echt zu glauben, weil man sich nicht ernstlich damit auseinandersetzt. Wie kann nun in einer solchen Atmosphäre, und das ist ja unsere Frage, wie kann nun bei mir in einer solchen Atmosphäre echter Glaube entstehen? Mein erster Punkt ist der, dass wir Menschen grundsätzlich die Veranlagung haben zum Glauben. Vertrauen ist die Brücke, die wir zur Welt überhaupt für uns, in der wir leben. Es ist uns in die Wiege gelegt worden, zu glauben. Wir erfahren die Welt von Geburt an als Glaubende, als solche, die vertrauen. Wir ergreifen das Leben nicht als denkende Menschen. Wir ergreifen das Leben nicht als die absoluten Skeptiker, sondern als Glaubende. Zunächst glauben wir mal unseren Eltern. Sie sagen uns, das ist richtig. Und das ist falsch. Die Mama sagt's, der Papa sagt's, der Opa sagt's auch und die Oma auch. Also ist es so. Und so entstehen bei uns die ersten Vorstellungen von der Welt, von den Dingen dieser Welt und von Gott. Und wir bleiben unser ganzes Leben lang solche Glaubende, solche Vertrauende in unserem Leben. Wir vertrauen unseren Lehrern, wir vertrauen Institutionen. Wir können die Dinge, die da uns gesagt werden und gelehrt werden, nicht alle überprüfen. Wir können sie nicht nachprüfen, sondern wir glauben, wir vertrauen. Und ohne ein gewisses Urvertrauen könnten wir gar nicht das Leben bewältigen. Würde keiner von uns das einmal eins gelernt haben, wenn wir jedes Mal einen Lehrer hinterfragen, stimmt das jetzt? Ja. Und ohne Glaube wären wir im weiteren Leben nicht lebensfähig. Stellen wir uns vor, einige sind heute Abend sicher mit dem Bus gekommen. Ja, wir steigen in den Bus ein. Wir kontrollieren nicht den Führerschein des Busfahrers. Das ist eine Fahrlässigkeit. Ich meine, er könnte tatsächlich ein Schwindler sein, oder? Ich habe in der Zeitung gelesen, in Italien, da hat einer sich als Chirurg ausgegeben. Der war gar kein Mediziner, der hat gar nicht Medizin studiert und hat Leute operiert. Das könnte bei dem Busfahrer auch so sein. Das ist einfach einer, der gerne mit großen Autos fährt und setzt sich da ins Auto. Ja, besser wir kontrollieren den Führerschein das nächste Mal, oder? Oder könnte er betrunken sein? Und dann überhaupt der Bus, ja, ob der überhaupt eine Bremsflüssigkeit drinnen hat und die Motorhaube. Ja, wir glauben. Wir steigen ein in den Bus, wir vertrauen und wir vertrauen unserem Leben einen unbekannten Busfahrer und einem Autobus an, den wir nicht kontrolliert haben. Solche Skeptiker sind wir. Oder ich gehe essen. Ich bestelle ein Jägerschnitzel. Stellen Sie sich mal vor, ein Jägerschnitzel. Das ist gefährlich. Woher weiß ich denn, dass der Koch nicht giftige Pilze dazu gemischt hat? Ich habe einmal einen Krimi gelesen. Da hat die Frau Gift in das Essen ihres Mannes hineingetan. Ja. Wie leicht könnte ein Koch das machen? Ja. Und trotzdem gehe ich hin, bestelle meinen Jägerschnitzel und esse es mit Genuss. Welch ein tiefes Vertrauen in diesen Koch. Ich habe nicht da meinen BH-Streifen mit und messe den BH-Wert von allem, da, was ich da serviert bekomme. Nein, ich glaube, ich vertraue. Ja. Niemand, der heute Abend hier reingekommen ist, hat die Sessel kontrolliert. Sie haben sich einfach draufgesetzt. Wussten Sie, dass das gefährlich ist? Jemand könnte mit einer Eisensäge die Beine eingesägt haben. Ich meine, Spitzbubenstreich, haben wir schon gehört. Ja, das ist gefährlich. Sie wären rückwärts hingefallen, hätten sich das Genick brechen können. Sie haben also Kopf und Kragen riskiert, wenn Sie das nicht kontrolliert haben, und haben sich da einfach draufgesetzt. Sie haben geglaubt, sie haben vertraut und haben sich gesetzt. Und anhand dieser Beispiele dann merken wir schon, dass wir ohne ein gewisses Vertrauen, ohne ein gewisses grundsätzliches Glauben auf Menschen, auf Institutionen, Einrichtungen und so weiter, überhaupt nicht lebensfähig wären. Und grundsätzlich misstrauen wir nicht, sondern grundsätzlich glauben wir. Und dieses Vertrauen ist für uns die Brücke zu unseren Mitmenschen und dieses Vertrauen ist die Brücke zu unserer Umwelt. So ist das Leben gestaltet. Selbst Wissenschaftler müssen glauben, um arbeiten zu können. Er muss zum Beispiel anderen Wissenschaftlern glauben, die gearbeitet haben, auf deren Arbeiten er aufbaut. Er muss sich darauf verlassen, dass sie stimmen und das, was sie geschrieben haben und herausgefunden hat, stimmt und er arbeitet auf dieser Basis weiter. Wie bringen wir dieses Vertrauen auf? Wie schaffen wir es, so zu vertrauen? Und da merken wir, wir brauchen uns überhaupt nicht anstrengen. Es ist uns mitgegeben, es ist uns in die Wiege gelegt, dass wir vertrauen und glauben können. Wir sind so veranlagt. Gott hat das Leben so geschaffen, dass wir einerseits ohne Glauben nicht lebensfähig wären und andererseits haben wir diesen Glauben, dieses Urvertrauen mit in die Wiege gelegt bekommen. Es muss für Gott schwer sein, das denke ich oft, wenn Menschen in der Lage sind, auf ein Hufeisen zu vertrauen. Wenn Menschen in der Lage sind, einem Maskottchen zu vertrauen, dass es hilft. Wenn Menschen in der Lage sind, dem Horoskop zu glauben und ihm, dem Schöpfer der Welten, nicht in der Lage sind zu glauben. Und sagen, an Gott kann ich nicht glauben. Ist eigenartig. Da ist irgendwas verkehrt. Nun, wie entsteht echter Glaube? Ich habe es ein wenig hingehalten. Wie entsteht echter Glaube? Glaube, der selig macht. Ich möchte einen Vers lesen aus dem Römerbrief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, im Kapitel 10. Und er schreibt dort, der Glaube kommt allein aus dem Hören der Botschaft. Die Botschaft aber gibt uns Christus. Der Glaube kommt allein, wenn wir die Botschaft von Christus hören. Gott hat sich nämlich gezeigt, wir haben das am ersten Abend besprochen, er hat gesprochen, in diese Welt hinein geredet durch seine Propheten. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt. Er hat in dieser Welt gelebt. Sein Leben ist dokumentiert. Sein Leben ist aufgeschrieben. Das, was er gesagt hat, ist aufgeschrieben. Wir können es im Neuen Testament nachlesen. Und zum Glauben kommt man nur, wenn man das glaubt, was er gesagt hat. Und wenn man sein Leben an diese Person bindet, die wir hier finden. Dieses kindliche Vertrauen zu Gott entsteht nur, wenn wir hören, was er sagt. Glauben entsteht nur, wenn ich höre oder lese, wie Jesus gelebt hat und was er gesagt hat. Dieser Glaube entsteht nur, wenn wir darauf horchen, was Gott über sich selbst sagt, was er über Christus sagt, was er in Christus gezeigt hat. Denn unsere eigenen Mutmaßungen über Gott entsprechen nicht der Wirklichkeit. Wir müssen das glauben, was er von sich gezeigt hat. Wir müssen das glauben, was er gesagt hat. Über sich und über uns. Über unseren Zustand, über unsere Bestimmung. Und echter Glaube schlägt den Weg ein, den er vorgegeben hat. Echter Glaube richtet sich nach dem Ziel aus, das er für unser Leben bestimmt hat, wozu er uns geschaffen hat. Der Glaube lebt auf dieses Ziel hin. Und das ist auch ein erfülltes Leben. Ein erfülltes Leben besteht nicht darin, dass wir so viele Güter als möglich ansammeln, dass wir so viele Termine als möglich absolvieren, dass wir so viele Fernreisen als möglich machen, dass wir so viel als möglich erlebt haben und in unser Leben hineinstopfen, sondern ein erfülltes Leben ist das, das auf das Ziel hingelebt wird, das uns der Schöpfer vorgegeben hat. Das Evangelium formuliert für uns eben dieses Ziel. Dieses Ziel, wozu wir geschaffen sind und was eigentlich Gottes Absichten mit uns sind. Das Wort Evangelium, ein sehr vertrautes Wort, kommt eigentlich ursprünglich aus dem Griechischen. Das alte Griechenland war eine Föderation von Stadtstaaten. Diese Stadtstaaten rivalisierten miteinander oder gegeneinander um Handelsmärkte, um Kolonialherrschaft. Und da gab es häufig Krieg zwischen diesen Städten. Und bei diesen Kriegen begegneten sich die jungen, gerüsteten Männer auf einem Schlachtfeld neutral außerhalb dieser Städte. Und von Sieg und Niederlage hing das Schicksal und das Leben der Zurückgebliebenen ab. Sieg der eigenen Soldaten bedeutete Ruhm und Reichtum. Niederlage der eigenen Soldaten bedeutet für die Zurückgebliebenen in der Stadt Sklaverei oder Tod. Und jetzt können wir uns vorstellen, wie die Leute in der Stadt gewartet haben, während die jungen Männer auf dem Schlachtfeld gekämpft haben. Da waren die alten Frauen, die alten Männer, die Kinder, die jungen Leute. Und sie haben in der Stadt gewartet. Wie wird die Schlacht ausgehen? Und man hat immer Ausschau gehalten, bis der Herold, bis der Läufer kommt, bis der die Kunde bringt, kommt. Und dann kommt einer dahergelaufen. Und man, von Weitem sieht man schon, er läuft und er keucht und sagt er, was sagt er? Und wenn er näher kommt, dann hört man ihn rufen, man versteht es noch nicht genau, und er kommt näher, dann hört man, Evangelion, hat er gerufen. Nur ein Wort, Evangelion. Und dann sind sich die Leute in die Arme gefallen, haben gejubelt und sagen, jetzt dürfen wir leben, Evangelion, Sieg, Evangelion, Sieg, wir leben, wir sterben nicht, wir haben gewonnen, frohe Botschaft, wir leben. Und die Apostel haben die Summe der christlichen Botschaft in diesem einen Wort zusammengefasst, Evangelium, eine Botschaft vom Leben. Wir dürfen leben, es ist der Sieg, wir sterben nicht. Eine frohe Botschaft vom ewigen Leben. Die frohe Botschaft, das ist Evangelium, die frohe Botschaft vom ewigen Leben. Und ich möchte jetzt in diesem letzten Teil darüber noch genauer sprechen und versuchen, die Eckpunkte dieses Evangeliums, dieser Evangeliumsbotschaft irgendwie zusammenzufassen. Als ersten Punkt möchte ich darüber sprechen, was Gott über uns sagt, über unseren Zustand, über den Ausgangspunkt von uns Menschen, zu denen er dieses Evangelium, diese frohe Botschaft spricht und wie er diese frohe Botschaft hineinspricht. Die sozusagen die Analyse der Menschen, die das Evangelium empfangen. Und die Analyse des Menschen ist sehr nüchtern, die Gott macht. Schmeichelt uns nicht. Er sagt, das sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, schreibt das so, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Ausgangsposition jedes Menschen. Alle haben gesündigt und erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht. Jeder Mensch, an den die Botschaft gerichtet ist, ist in dieser Ausgangsposition. Alle. Nicht nur Sünder, sondern schuldige Sünder vor Gott. Ein Sünder ist jemand, der den Maßstab Gottes in seinem Leben nicht erfüllt. Und darum brauchen wir eine gute Botschaft, weil wir alle vor Gott Sünder sind. Nicht nur irgendwie nicht vollkommen oder wir können eigentlich nichts dafür, sondern schuldig. Das Wort Gottes schmeichelt uns nicht. Da ist kein Mensch, der von sich aus so gut ist, dass er moralisch vor Gottes moralischer Herrlichkeit bestehen könnte. Das ist unsere Ausgangsposition. Das schließt nicht aus, dass es auf der Welt gute Menschen gibt und außerordentlich bösartige Menschen. Das ist damit nicht gemeint. Das gibt es tatsächlich. Die Bibel redet auch davon. Es gibt von Herzen gute Menschen und es gibt von Herzen böse Menschen. Aber die besten Menschen unter uns sind nicht so, dass sie die moralische Herrlichkeit Gottes erreichen könnten. Ich möchte das illustrieren. Ich gehe davon aus, dass in diesem Raum alles gute Menschen sind. Und stellen Sie sich vor, es gäbe einen Film über Ihr Leben, wo alles festgehalten ist, jede Tat, jedes Wort, jeder Gedanke, den Sie je in Ihrem Leben gefasst haben und jedes Wort, das jemals aus Ihrem Mund hervorgegangen ist. Und wäre es nicht wunderbar, wenn wir jetzt alle zusammen so gegenseitig unseren Lebensfilm uns zeigen könnten? Alle unsere guten Taten wären hier auf der Leinwand und wir könnten sie wirklich sehen. Jedes gute Wort, das im Verborgenen von uns gesprochen wurde über andere Menschen, Jeder edle Gedanke, jeder fromme Wunsch, den wir gehegt haben für die anderen Leute, alles wäre zu sehen, unsere reinen Motive, aus denen wir gehandelt haben, alles würde gezeigt. Wer ist der Erste, der bereit wäre, diesen Film jetzt zu zeigen von seinem Leben? Wer meldet sich freiwillig? Beste Qualität, DVD in Farbe, dreidimensional, Stereo. Ja? Wir sind alle anständige Leute, wir sind gute Leute. Aber wir merken schon, auch bei anständigen Leuten, tief im Inneren wissen wir, dass wir eigentlich nicht so sind, wie wir sein sollen. Und wie sollten wir sein? In unserem Gewissen wissen wir, dass wir nicht so sind und dass wir in unserem Leben nicht so gelebt haben, wie wir hätten sollen. Gewiss, gute Dinge sind vorhanden in unserem Leben, aber wir erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, sagt der Apostel. Gott sieht unser ganzes Leben, er kennt uns ganz, er registriert unseren geheimsten Gedanken, er durchschaut uns wie eine Glasscheibe, er, der das Ohr gemacht hat, er hat jedes Wort gehört, das wir je gesprochen haben. Jesus sagt sogar, dass wir Menschen Rechenschaft geben müssen vor Gott über jedes einzelne Wort, das wir gesprochen haben. Er, der das Auge gemacht hat, sollte er nicht gesehen haben, was wir getan haben, sei es noch so dunkel gewesen. Er durchschaut uns, er kennt uns. Jesus sagt an einer Stelle, dass jedes unserer Haare gezählt ist. So genau kennt uns Gott. Er kennt unseren Film, er weiß ganz genau alles über jeden einzelnen Menschen und seine Schlussfolgerung ist, da ist keiner, der gerecht ist. Alle haben gesündigt und sie können die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen. Und das wissen wir eigentlich im Inneren, dass es so ist. Und deshalb wollen wir den Film nicht unbedingt zeigen. Aufgrund unserer eigenen Leistungen können wir nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Aufgrund unserer eigenen Leistungen können wir nicht zu Gott kommen. Die Konsequenz dieses Zustandes ist die Gottesferne. Man erfährt Gott nicht in seinem Leben, Gott scheint zu fern. Man fragt sich, ob es ihn überhaupt gibt. Man ist peinlich berührt, wenn das Gespräch auf den Glauben und Gott kommt. Man versucht den Gedanken an den Tod und Gott und diese Themen hinauszustieben und sagt später irgendwann, ja, ich weiß, da ist noch was, aber heute nicht. Gottesferne, ein Zustand der Gottesferne ist die Folge, das ist ein Symptom. Und wird diese Gottesferne nicht aufgehoben, dann geht man mit dieser Gottesferne in den Tod, dann bleibt man in der ewigen Gottesferne. Und der Mensch, wie gesagt, ist aus eigener Kraft nicht in der Lage, diese Kluft sozusagen zu überbrücken zu Gott hin. Diese moralische Vollkommenheit, die notwendig wäre für die Gemeinschaft mit Gott, können wir aus menschlicher Anstrengung und aus Disziplin, und wenn ich mich noch so anstrenge, kann ich es nicht erreichen. Stellen wir vor, müsste das ganze Leben lang jedes der Gebote Gottes halten. Nie eine Unwahrheit sagen. Und in diesen unseren Zustand hinein sandte Gott den Retter, die frohe Botschaft. Da sandte er Jesus, seinen Sohn. Und er lebte hier ein Leben ohne Sünde, wohlgefällig. Der einzige, dessen Lebensfilm man wirklich anschauen kann, und wir können ihn lesen im Neuen Testament, in den Evangelien. Und der Apostel Petrus sagt, der ihn gut gekannt hatte, sagte, kein falsches Wort, kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gegangen. Stellen wir uns das vor. Er litt und er starb freiwillig dort auf dem Kreuz für die Schuld und die Sünden der Menschen. Gott legte sozusagen die ganze Schuld der Menschheit auf diesen unschuldigen Christus dort auf dem Kreuz. Und Jesus Christus nahm diese Sündenlast auf sich, zog sie sozusagen an wie ein Kleid. Er bezahlte sozusagen vor Gott unsere Schuld, jede schlechte Tat, die ein Mensch begangen hat, jedes böse Wort. Wir lesen das, der Apostel Petrus schreibt davon im ersten Petrusbrief. Er, Christus, er hat keine Sünde getan und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen, heißt es. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück, er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. In seinem Körper hat er unsere Sünden aufs Holzkreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr heil geworden. Er hat die bösen Taten, all das, was im Menschen ist, was mit Gott nicht vereinbar ist, was Gott strafen muss, hat er angezogen wie ein Kleid. Und er hat das auf sich genommen. Oder weiter hinten schreibt dann Petrus, auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte starb für die Ungerechten, um uns zu Gott hinzuführen. Als Mensch wurde er getötet, durch den Geist aber lebendig gemacht. So, hier habe ich das aufgezeichnet, ein wenig so eine Kluft, die zwischen dem Menschen und Gott ist. Wir erreichen von uns aus Gottes Herrlichkeit nicht. Da sind Dinge in unserem Leben, die uns getrennt haben, zusammengefasst in dem Sammelwort Sünde. Aber Jesus Christus, er ist in den Riss getreten, er hat dort auf dem Kreuz diese Sünden weggenommen und ist sozusagen eine Brücke, eine Verbindung zu Gott, auf der wir zu Gott kommen können. Er hat den Schuldbrief zerrissen, die Schuld ist getilgt. Und Jesus ist auferstanden aus den Toten. Der Tod konnte ihn nicht halten. 40 Tage lang ist der Auferstandene verschiedenen Menschen erschienen, einmal sogar 500 zu gleicher Zeit. Und seine Auferstehung ist der Beweis dafür, dass Gott sein Opfer angenommen hat. Und diese Botschaft ist für uns Evangelium. Warum? Weil ein anderer die Verdammnis auf sich genommen hat, die meine gewesen wäre. Weil er die Strafe, die Trennung von Gott auf sich genommen hat. Und die Auferstehung ist eben der Sieg über diesen Tod, über diese Trennung von Gott. Und mir ist der Weg zu Gott offen. Der Weg zum Leben, das ist frohe Kunde. Und wer es glaubt, wird selig. Wer an ihn glaubt, ist mit Christus verbunden. Und wer sein Leben Christus übergibt, der gehört ihm. Und gläubige Menschen bringen das in der Taufe zum Ausdruck. Ja, sie sind mit Christus verbunden und sie sind sozusagen mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden. Die Taufe ist das Zeichen dafür, dass sie mit Christus verbunden sind. Das lesen wir im Römerbrief. Und bevor Jesus zu Gott zurückkehrte, gab er noch den Auftrag, dieses Evangelium der ganzen Welt zu verkündigen. Und die Apostel haben das hinausgetragen und verkündigten diese Botschaft. Sie ist schriftlich festgehalten, bis zu uns überliefert. Und wir können sie heute hören und es ist diese Botschaft, die Menschen froh macht, die Menschen herausreißt und in Verbindung bringt mit Gott. Und was ist nun unser Teil, noch einmal, damit wir teilhaben an diesem Leben, damit diese frohe Botschaft unser Leben erreicht? Wir müssen eben glauben. Wir müssen an Jesus, den Retter, glauben. In Johannes sagt Jesus, so hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an den einzigen Sohn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir müssen uns im Glauben an Jesus Christus binden. Jesus sozusagen uns verloben, uns ihm anvertrauen, Gott bekennen, dass Jesus für mich am Kreuz hing, auch für meine Sünden gelitten hat. Und an Jesus Glauben impliziert auch daher, dass wir seinen stellvertretenden Tod glauben, dass wir glauben, dass es notwendig war, dass er für mich gestorben ist. Wenn jemand denkt, na, ich bin ein ganz guter Kerl, also für mich hätte er nicht sterben müssen, ich meine, ich bin ganz anständig, ich bin vor Gott okay, dann kann er nicht sich in diesem Sinn an Jesus binden, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Denn an Jesus binden heißt, sich an den Gekreuzigten und Auferstandenen binden. Aber warum ist er gekreuzigt worden? Warum ist er gestorben? Er ist gestorben wegen unserer Sünde. Und wenn ich sage, na, ich bin ein guter Mensch, also ich brauche mich nicht ändern, dann kann ich mich nicht an Jesus binden, dann kann ich das nicht glauben. Und wenn ein Mensch nicht dazu bereit ist, dann wird er letztendlich auch nicht glauben in diesem Sinn. Wird er vielleicht im allgemeinen Sinn an Jesus und Gott und diese Dinge glauben, aber nie persönlich werden. Er wird ihn nie persönlich annehmen. Das war das Problem der Pharisäer, die zur Zeit Jesus gelebt haben. Die haben an Gott geglaubt, das waren religiöse Menschen, die haben im allgemeinen Sinn an Gott geglaubt und an den Messias, aber sie haben sich nie persönlich an Jesus Christus gebunden. Im Gegenteil, sie waren sehr kritisch ihm gegenüber. Ja, die haben sich als gerecht bezeichnet, ja, wir halten die Gebote, die Moses uns gegeben hat, also das reicht doch bitte, wir brauchen doch keinen Erlöser. Und für sie gab es auch kein Evangelium. Und so ist das auch heute. Wenn jemand sich nicht als verloren erkennt, dann kann er Jesus nicht so persönlich als Retter annehmen und kann auch nicht persönlich glauben. Und er wird nie diesen persönlichen Glaubensschritt machen. Ist vielleicht allgemein religiös, wird aber nie wirklich persönlich. An Jesus glauben, da ist diese Einsicht des eigenen Versagens, des eigenen Verlorenseins, der Abgründe im eigenen Herzen notwendig. Und da ist es notwendig, dass man mit dem Glauben auch zu einer generellen Einsicht und einer Lebensbuße kommt. Das heißt, ich kehre um von meinem Weg, den ich vielleicht mein eigenes Leben gelebt habe, und lebe ein Leben mit Jesus. Ich lege den Film meines Lebens vor Gott offen. Ich sage vor Gott und verstecke nichts, er weiß es eh schon alles, wie mein Leben wirklich ausgeschaut hat. Ich mache da mal sozusagen eine Generalbeichte über mein Leben. Ich danke ihm dafür, dass er am Kreuz das alles bezahlt hat und wie ein Kleid angezogen hat. Und ich sehe ein, dass ich durch meine eigenen Taten und Werke nicht vor Gott bestehen kann. Und ich übergebe mein Leben Jesus. Rettender Glaube hängt immer mit dieser Umkehr und mit dieser Entscheidung für die Person Jesu zusammen, dass wir die ganz bewusst treffen. Und diese Entscheidung und dieses Hinwenden zu Jesus, das gründet sich auf die Botschaft im Neuen Testament. Es ist ein bewusstes Anrufen des Namens des Herrn Jesus Christus um Errettung. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, schreibt der Apostel Paulus. Dieses Anrufen des Namens des Herrn zur Rettung ist etwas ganz anderes als im allgemeinen Sinn ein Gebet sprechen. Viele Leute beten ja, bevor sie ins Bett gehen oder vielleicht um Bewahrung, wenn sie auf Reisen gehen und so weiter. Aber dieses Anrufen des Namens des Herrn ist eine andere Kategorie von Gebet. Es ist ein bewusstes Rufen zum Herrn eines Verlorenen, wie eines Ertrinkenden, der sagt, ich brauche die Rettung. Und dieses Anrufen zur Errettung, das wird im Neuen Testament auch Bekehrung genannt. Und jeder, wer es auch sei, der in dieser Weise zum Herrn ruft, der wird errettet werden. Jeder, sagt der Apostel, ohne Ausnahme, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und das ist frohe Botschaft. Man braucht nicht mehr tun, als diese Botschaft mit dem Herzen glauben und mit dem Mund den Namen des Herrn anrufen und dann wird man angenommen. Um echt gläubig zu werden, ist es notwendig, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir uns sozusagen so sehen, ich brauche diesen Jesus als meinen persönlichen Retter. Nicht nur als allgemein für ein christliches Leben und etwas christliche Ethik und etwas christliche Moral und ein bisschen christlich sein und Nächsten lieben und Gutes tun und so weiter, sondern ich brauche mehr, ich brauche Jesus als den Retter. Ja? Als den, der mich rettet, der mich erlöst. Er wird ja als Erlöser bezeichnet. Erlösung, dieser Begriff kommt von der damaligen Sklavenwelt. Das war damals sehr bekannt. Man hat einen Sklaven sozusagen losgekauft und das Neue Testament nimmt dieses Wort her für Erlösung. Es ist, weil er bezahlt hat, er hat uns losgekauft von der Sünde für sich selbst, für Gott, wenn wir es nur annehmen. Das Evangelium muss natürlich angenommen werden, ganz persönlich, muss geglaubt werden. So wie diese Griechen, diesen Boten, wenn sie ihm geglaubt haben, sind sie froh geworden. Wenn sie ihm nicht geglaubt haben, dann eben nicht. Und so muss auch jeder ganz für sich persönlich diese Botschaft annehmen. Eine Entscheidung aus freien Stücken, den Retter persönlich annehmen. Und Jesus hat sehr viel über diesen Punkt der Entscheidung, weil das doch ein kritischer Punkt ist. Viele Menschen glauben im allgemeinen Sinn, aber kommen nie zu diesem Punkt, wo sie sagen, nein, ich möchte es wirklich persönlich für mich machen. Jesus muss mein Herr werden. Er ist nicht nur irgendwie der Herr Gott, sondern er ist mein Herr Gott. Und Jesus hat viel über diesen Punkt der Entscheidung gesprochen, denn er wusste, diese Entscheidung ist nicht einfach. Diese Menschen werden nicht gern verbindlich. Wir Menschen sind so. Wir sind nicht gern verbindlich. Ja? Darum fordert Jesus die Menschen immer wieder auf, und wir lesen davon im Evangelium, ihn zu glauben und konkret diese Entscheidung zu treffen und ihr Leben konkret Christus zu übergeben. Einmal vergleicht Jesus diese Entscheidung mit einer schmalen Tür, durch die es geht, einzugehen. und hineinzudringen. Lukas 13, da sagt er, die Tür ist eng. Setzt nun alles daran, hineinzugehen. Denn ich sage, viele werden es versuchen, aber es wird ihnen nicht gelingen, wenn der Hauser aufgestanden ist und die Haustür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen stehen, klopfen und bitten, Herr, mach uns auf. Und hier in diesem Gleichnis spricht er von einer Situation, dass Leute zu spät kommen. Und er vergleicht diese Entscheidung für ihn, für den Glauben, als so wichtig und die Gefahr, dass man zu spät kommt. Und darum sagt er, setzt alles daran, durch diese enge Tür hineingehen. Man muss diesen Dingen eine Priorität geben. Ich habe vorhin von dieser Umwelt gesprochen, von der Atmosphäre, die in dieser Welt ist. Da ist eine Atmosphäre, wenn wir rausgehen, dann werden wir an alles andere erinnert. Nur nicht daran, dass wir eine persönliche Entscheidung für Christus treffen sollen. Sieh die viele tausend Stimmen, die eindringlich auf uns einströmen, wie ein Sturm. Und darum sagt er, setzt alles dran, gebt ihm eine Priorität. Es ist gefährlich, es hinauszuschieben. Es gibt einen zu spät, niemand weiß, weder Tag noch Stunde. Setzt alles dran, vielleicht sind innere Widerstände da, die es schwer machen. Irgendwie, ich bin nicht so ein frommer Typ. Vielleicht ist es Furcht vor Menschen. Was werden die Leute sagen, wenn ich auf einmal fromm werde? Das war für mich nicht einfach. Was werden die Leute sagen? Der Christoph fromm. Oder einfach Bequemlichkeit. Ja. Ich mache einfach so weiter wie bis jetzt. Bis jetzt ist auch nicht schlecht gegangen. Ich kann mich ja später entscheiden. Vielleicht äußere Widerstände. Es ist irgendwie nie der richtige Zeitpunkt da. Und Jesus sagt, es gibt das zu überwinden. Ringe jetzt danach einzudringen, es gibt dann zu spät. Weiter sagt er an einer anderen Stelle, geht ein durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind dorthin unterwegs. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Eine weitere große Gefahr besteht darin, dass man sich bei dieser Entscheidung für den Glauben, wenn man das persönlich machen will, nach der Masse richtet. Und deshalb nie durch die schmale Tür ins Reich Gottes eingeht, weil man mit der Masse mitströmt auf dem breiten Weg. Dass wir das ewige Leben verpassen, weil man eben diese Entscheidung letztendlich nie getroffen hat, weil es nie irgendwie passend war. Das ist eine Gefahr. Und Jesus hat mit Beispielen und Illustrationen davon gesprochen. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss auch dieser Vortragsreihe zwei Hilfestellungen für diese Entscheidung geben. Vielleicht sind Sie hierher gekommen, einige von Ihnen sind mehrere Male hier gekommen und diese Botschaft und das, was ich versucht habe, irgendwie aus dem Neuen Testament weiterzugeben, hat Sie schon irgendwie berührt, aber Ihr Glaube ist nicht stark genug, Sie haben irgendwie viele Fragen. Sie könnten irgendwie jetzt nicht diese Entscheidung treffen, dann empfehle ich Ihnen, lassen Sie jetzt diesen Impuls, der in Ihrem Leben angefangen hat, nicht einfach wieder unterm Tisch fallen und sagen, ja, es war eigentlich ganz schön, war eine besinnliche Zeit da und so weiter und dann machen wir da gleich weiter. Nein, nehmen Sie ein Neues Testament mit, lesen Sie drin, besuchen Sie einen dieser Bibelkreise, die angeboten werden, der Florian wird nachher einiges dazu sagen, es gibt an drei Orten mindestens in der Stadt, so Bibelkreise, wo man sich mit anderen zusammensetzen kann, in der Bibel lesen kann und wo man mehr lernen kann, einfach mit anderen unverbindlich über diesen Glauben, wo man das Wort Christi hören kann. Und wir haben gesehen, der Glaube wächst durch das Wort Christi. Ja. Und ich bin überzeugt, wenn Sie Gott diese Chance geben, weiterhin in Ihr Leben hineinsprechen zu können, dass dieser Glaube so weit wächst, dass auch Sie diese Entscheidung für den Glauben treffen können. Wenn ich sie treffen konnte, können Sie es ganz sicher treffen, das versichere ich Ihnen. Aber vielleicht sagen Sie auch, das Evangelium ist für mich eigentlich nicht neu. Ich glaube eigentlich diese Dinge und ich möchte auch in dieser Weise glauben, aber diesen persönlichen Schritt, das so ganz für mich persönlich zu machen, das habe ich eigentlich nie gemacht in meinem Leben. Ich habe das Christliche eigentlich immer unterstützt und war immer pro, aber so richtig persönlich für mich und dass ich, der verlorene Sünder, zum Christus, dem Retter, kommt, das habe ich eigentlich noch nicht gemacht. Und eigentlich möchte ich das. Ich möchte sowas machen. Und wenn Sie solch einen Wunsch in Ihrem Herzen haben, dann glaube ich, ist das das Echo auf die Botschaft Gottes, auf das Evangelium. Und wenn das ihre Situation ist, dann möchte sie wirklich ermutigen, wenn sie nach Hause kommen, wirklich jetzt diese Entscheidung nicht hinauszuschieben und Jesus Christus ganz persönlich als ihren Retter annehmen. Ich möchte Ihnen zum Schluss ein Gebet mitgeben, dass Sie beten können. Ist nicht eine magische Formel, aber das einfach zeigt, wie man sowas konkret machen kann. Das einfach zeigt, wie man Christus persönlich werden lassen kann im Leben, vorausgesetzt man glaubt diese Dinge. Und dieses Übergabegebet könnte aus drei Kernsätzen bestehen. Erster Satz, zusammengefasst in der Überschrift, es tut mir leid. Es tut mir leid für meine Sünden und Sie wissen, was in Ihrem Leben so war, dass nicht in Ordnung ist, dass mein Leben nicht so ist, wie es sein soll, dass ich nicht bin, wie ich sein soll. Es tut mir leid, erster Satz. Zweiter Satz, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du am Kreuz auch diese meine Schuld angezogen hast wie ein Kleid. Und dritter Satz, ich bitte dich, rette auch mich, wie du es in deinem Evangelium verheißt. Zieh auch mich heraus, nimm auch mich an. Ich gebe dir mein Leben. So drei Sätze, die ich Ihnen mitgeben möchte, die Sie mit Gott ausmachen können. Es tut mir leid. Ich danke dir und ich bitte dich.